gehört haben. Das Evangelium zusammen. Der Mensch, der verloren gegangen ist, ohne Gott am Ende ist und der von dem Retter Jesus Christus wieder aufgerichtet wird, zu einem neuen Menschen wiederhergestellt wird. Ja, Jesus repariert nicht nur irgendwie, sondern er schafft ganz Neues. Ich habe ja vorhin ein bisschen drüber nachgedacht, wie füllst du die Zeit, wenn der Video nicht gezeigt wird? Das wäre mir gar nicht allzu schwer gefallen, weil es noch so viel zu sagen gibt. Jetzt haben wir schon den letzten Abend, wir haben ja viel miteinander besprochen, aber es gäbe noch so viel zu sagen. Und die Bibel ist ja voll von Ratschlägen, wie es dann weitergehen soll. Jetzt haben wir das ja schon mal so ein bisschen erfragt. Wer war jeden Abend hier, war gestern erstaunt, dass da so manche Hand nach oben gegangen ist. Viele haben sich dran gewöhnt, jetzt abends hier aufs Feld zu kommen und Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, das Wort Gottes zu hören, miteinander zu beten, einander zu ermutigen. Wie soll das denn morgen weitergehen? Ich glaube, dass manche gar nicht wissen hier in Weitefeld und Umgebung, was sie mit dem Abend morgen anfangen sollen, oder? Warum trefft ihr euch nicht in kleinen Gruppen nochmal? Warum schlagt ihr nicht in kleinen Gruppen mal gemeinsam die Bibel auf? Warum betet ihr nicht in kleinen Gruppen mal zusammen? Wenn ihr das vermisst, und ich weiß schon, ist ein bisschen, die Moderatoren sind nicht die einzigen, die hier ein bisschen wehleidig sind, wenn das Ganze jetzt zu Ende geht, macht doch weiter. Ich möchte drei besondere Tipps mitgeben für die Zeit danach und gerade für solche, die neu angefangen haben zu glauben oder die neu ermutigt worden sind in ihrem Glauben. Auch für die alten Hasen sind das drei wesentliche Tipps, die alle drei mit G beginnen. Das erste ist Gemeinschaft und das zweite ist Gottes Wort. Und das dritte ist Gebet. Das sind so drei Stützen, die ich jedem mitgeben möchte, der jetzt hier angefangen hat, Jesus nachzufolgen oder auf diesem Weg bestätigt worden ist. Wir brauchen einander und viele, weiß ich, haben das genossen, hier Freunde zu finden, die Christen sind, andere Christen zu treffen und mit denen geistliche Gemeinschaft zu haben, aber wenn diese Verbindung noch nicht da ist, dann zumindest interessante Leute zu treffen. Und ich hatte mal neulich bei so einer Veranstaltung einen Nachbarn dabei, der hat gesagt, das waren alles so freundliche Leute. Den Eindruck hatte ich auch, mir zumindest gegenüber waren die allermeisten sehr freundlich. Und das ist so gut, wenn wir einander haben, wenn wir uns einander ermutigen. Und Gott legt großen Wert auf Gemeinschaft. Bedenken Sie, dass der größte Teil des Neuen Testamentes an Gemeinde gerichtet ist. Also ganz wenige biblische Bücher an Einzelpersonen gerichtet, die meisten an Gemeinden. Gott spricht seine Leute gerne gemeinsam an. Und da sind wir ja schon beim zweiten Punkt. Gottes Wort, das brauchen wir. Das ist so Nahrung für die Seele. Das ist das, was unseren Glauben am Leben hält. Wir brauchen immer wieder die Bestätigung von Gott selbst. Er stellt sich vor in seinem Wort. Er gibt uns viele wichtige Aufträge auch, wie wir den Glauben leben sollen, also wie wir als Christen in dieser Welt auftreten sollen, aber auch wie wir unseren eigenen Glauben am Leben halten und so. Wenn wir das nicht regelmäßig zu uns nehmen und lesen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Akku, wie wir das eben gesehen haben, dann bald wieder leer ist oder die Blume, Rose, was war das, verwelkt. Das sind ja Angebote, die auch gemacht werden, als die Gemeinden vorgestellt worden sind, heute Vormittag schon und eben nochmal. Ich mache auch von meiner Seite, auch wenn ich zu keiner der beiden Gemeinden gehöre, deswegen habe ich es leicht, dass ich mich da jetzt nicht entscheiden muss, aber ich mache Mut, wer jetzt noch keine Gemeinde hat, sich sowohl die eine als auch die andere und gerne auch noch eine dritte, vierte Alternative anzuschauen und dann Gott darum zu bitten, dass er dir oder ihnen zeigt, wo in Zukunft ihre geistliche Heimat sein soll, damit es weitergeht. Denn ich sage Ihnen das voraus, wenn Sie jetzt hier, vielleicht sind Sie 5, 6 Mal da gewesen, da ist in Ihnen etwas entstanden und Sie sind vielleicht fest entschlossen, ich folge jetzt Jesus nach. Es wird nicht lange gut gehen. Ein Soldat ohne Heer ist ein schlechter Soldat. Der kann sich vornehmen, Sturmgepäck auf und so weiter, ich nehme jetzt das Nachbarland ein. Also so Ambitionen gibt es ja überall in der Welt, nur mal als Bild gesprochen. Aber der wird nicht als einzelner Soldat besonders weit kommen. Ein Soldat ohne Heer, schlechter Soldat. Und ein Christ ohne Gemeinde ist ein schlechter Christ, der wird auch nicht weit kommen. Das kann ich Ihnen sagen. So, also wir haben Gemeinschaft, wir haben Gottes Wort und heute Abend möchte ich über das dritte G noch etwas ausführlicher sprechen, weil das Inhalt ist von dem Text, den wir heute Abend miteinander betrachten wollen. Und das Ganze steht ja unter dem Motto Entschlossenheit. Es gibt so ein schönes altes Lied: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Ich kenne viele Christen, habe hier manche kennengelernt, die Jesus bedingungslos nachfolgen, mit großer Überzeugung Christen sind, die das so auch aus voller Kehle singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Manch einer, der weiß, wo er hergekommen ist, wie das alte Leben ihn fertig gemacht hat, der will nicht mehr zurück. Und wenn Sie sich an Donnerstagabend erinnern, als wir über den verlorenen Sohn gesprochen haben, auch der wollte sicher nicht wieder dahin zurück, wo er dahergekommen ist. Im Schweinestall ist er gelandet, war völlig am Ende und dann entschließt er sich, zu seinem Vater zu gehen. Der nimmt ihn auf und als er dann da war, mit Sicherheit hat er das Lied auch gesungen: Ich bin jetzt entschieden und nie mehr zurück. Entschlossenheit, Hartnäckigkeit. Ich denke da an so ein Bewerbungsgespräch, da sitzt also einer Firma, möchte gerne da eine Stelle haben, so ein paar Leuten, die da so Personalentscheidungen zu treffen haben gegenüber und im Gespräch wird die Frage gestellt, was sind denn so ihre Stärken und der Kandidat sagt, ja, ich bin sehr hartnäckig. Gut, nach dem Gespräch sagen die, wir melden uns bei Ihnen. Okay, sagt der Bewerber, ich warte so lange hier. Das ist Hartnäckigkeit, das ist Entschlossenheit und die Erwartung, dass es bald weitergeht. Hartnäckigkeit ist eine Tugend, die wahrscheinlich heute so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wir meinen, dass im Beruf, auch in der Schule, Talent wichtig ist oder Intelligenz wichtig ist, dass man so ein bisschen durchblickt und so Gaben, die uns in die Wiege gelegt worden sind. Aber offensichtlich ist das weit gefehlt. In einer Reihe von Studien an der Universität von Pennsylvania da haben Forscher herausgefunden, dass Hartnäckigkeit am ehesten Erfolg garantiert. Hartnäckigkeit. Also Intelligenz trägt demnach nur zu einem Bruchteil zum Aufstieg im Beruf bei. Und hartnäckige Entschlossenheit. Ich will Jesus folgen und ich tue das innerhalb der Gemeinde und ich ernähre mich aus dem Wort Gottes und ich will mit der Quelle der Errettung mit Jesus, mit Gott in Verbindung bleiben im Gebet. Das ist wesentlich eben in der Nachfolge im Leben eines Christen. Gerade auch dann, wenn du mit den Zuständen in dieser Welt nicht zufrieden bist, dann sei entschlossen, dass es anders werden soll mit ihm, mit Jesus. Und er lehrt uns das auch. Wir sind in Lukas Kapitel 18 und ich muss schon sehen, dass ich hier die eine oder andere Präsentation nochmal korrigiere. Steht jetzt 8. Lukas 18, die ersten 8 Verse. Da steht: Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte: In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn: Verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Doch schließlich sagte er sich: Es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten. Aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort: Habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird da nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, überhaupt noch Menschen finden, die ihm die in Treue auf ihn warten? Wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten? In der Bibel, das sollte uns nicht wundern, geht es viel ums Gebet. Wenn wir mit Gott verbunden sein wollen, dann über das Gespräch. Das betrifft ja auch menschliche Gemeinschaft, betrifft ja unsere Beziehungen. Wenn wir nicht miteinander reden, dann haben wir auch keine Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft in den Abenden, hier auch im Bistro hinterher und so kam zustande durch viele, viele gute, manchmal Oberfläche, oft aber auch sehr tiefgehende Gespräche. Davon leben Beziehungen. Und die Beziehung zu Gott lebt durch das Gespräch mit ihm. Es geht in der Bibel um Gebet. Jeden Abend habe ich ein besonderes Gebet hier angeboten, ein Gebet, wo man sich erstmals an Jesus Christus wendet, als einer, der verloren ist, Jesus als den Retter anzurufen, zu sagen, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, ich will jetzt umkehren zu dir, ich will dir nachfolgen, ich will dir gehören, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist so das erste Gespräch, das ist sozusagen, wenn ein Kind zur Welt kommt, das muss ja erstmal einen Schrei von sich geben, dass man also merkt, dass die Lunge funktioniert, es lebt, es geht ihm gut. Und wenn jemand so betet, dann ist das für Gott irgendwie ein Zeichen dafür, ja, er lebt. So, da ist einer zum Leben gekommen. Paulus, der sich bekehrt hatte vor Damaskus, der war erstmal so ein bisschen, also er war blind geworden, ein Licht, ein helles Licht hatte ihn umstrahlt und so. Dann wird er da zu den Christen hingeführt und Gott beauftragt einen gewissen Ananias und er sagt, geh mal in dieses und jenes Haus, da wirst du einen Paulus aus Tarsus finden und siehe, er betet. Und ich glaube, dass Gott das mit großer Freude gesagt hat. Ananias, er betet. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Das heißt mit anderen Worten, er lebt. Ananias war da etwas skeptisch, der wusste, dass das ein Christenverfolger war, dass der wahrscheinlich auch denen hier in Damaskus an den Kragen wollte und ob das alles so mit, wahrscheinlich ist das ein Wolf im Schafspelz oder so, aber Gott teilt ihm mit, Moment, überleg mal, er betet, er redet mit mir, hat diesen ersten wesentlichen Schritt zu mir gemacht. So, also in der Bibel geht es viel ums Beten, liefert viele Beispiele, fordert auch auf zu beten, also so mancher Imperativ gibt uns Zusagen in diesem Zusammenhang, Verheißungen, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch etwas erleben und auch diese Aussage, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, eigentlich kausal gut nachvollziehbar. Jakob ringt mit Gott bis zum Anbruch des Morgens. Eine ganze Nacht durch hat er gebetet. Daniel geht dreimal am Tag auf seine Knie und betet zu seinem Gott. David schreit aus der Tiefste seines Herzens. Manche seiner Gebete sind uns überliefert in den Psalmen zum Beispiel. Wir treffen Elia auf dem Karmel, auf diesem Berg. Wir treffen Paulus und Silas im Knast, wie sie da beten. Bei jeder Gelegenheit beten Männer und Frauen des Glaubens in der Bibel. Und Gott spricht so viel über dieses Thema, weil wir es nötig haben, weil ohne Gebet bist du ohne Helfer und womöglich ohne Retter, wenn du diesen Retter Jesus nicht anrufst. Das geht ja schon im Psalm 50 aus diesen Versen hervor, rufe mich an, nicht mit dem Telefon, Handy oder so, sondern ja, schrei aus deiner Not heraus in der Verzweiflung und ich werde dich ja retten und du wirst mich retten. Und du wirst mich verherrlichen, du wirst mich preisen. Ein wunderbarer Vers, den sollten Sie sich merken. Psalm 50, Vers 15. Manche nennen das so die Telefonnummer Gottes. Ja, rufe mich an. Psalm 50, 15. Lesen Sie das mal zu Hause nach. Ruf mich an in der Not. Und das haben manche dieser Tage hier gemacht, dass sie aus diesem alten, verlorenen Leben zu Jesus gerufen haben. Und ich werde dich ja retten. Und das hat er gemacht. Manche haben es gemacht zu rufen. Gott steht zu seinem Wort. Er hat gerettet. Und hier sind manche mit dieser Erleichterung, Befreiung nach Hause gegangen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und damit gerettet. Ich habe ewiges Leben. Und du wirst mich preisen, du wirst mich verherrlichen. Das hoffe ich, dass das hier auch ein Stück ausstrahlt von eurem Ort jetzt, dass ihr ein bisschen Feuer gefangen habt und man etwas davon spürt, dass ihr mit Jesus lebt und von ihm verändert worden seid. Gebet ist also Atem. Gebet ist Trost. Gebet ist Kraft. Gebet ist auch eine Ehre. Wir dürfen mit dem Höchsten reden. Welch ein Privileg. Wer Gott und Menschen dienen will, das war auch immer wieder einmal Thema an den Abenden, der wird erst dann was Vernünftiges zustande bringen, wenn er betet, ganz ohne Frage. Jetzt ist das Thema hier in diesem Gleichnis, dass wir alle Zeit beten sollen. Heißt das jetzt ununterbrochen? Nun, kaum. Man kann ja nicht 24 Stunden ununterbrochen beten. Alle Zeit heißt nach meiner Auffassung zu allen Zeiten. Das heißt im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Das heißt auch in guten und in schlechten Zeiten, in Phasen der Lebensfreude, auch in Phasen der Enttäuschung. Betet zu jeder Zeit. Betet immer, auch wenn ihr vielleicht in der Versuchung steht, den Glauben hinzuschmeißen, weil ihr enttäuscht worden seid, betet einfach weiter und ihr werdet merken, das ist nicht umsonst. Jesus kennt schon die Gefahr, dass vielen das Gebet ein bisschen zu primitiv vorkommt. Ein bisschen kindisch. Man hat vielleicht auch als Kinder mal irgendwelche Gebete auswendig gelernt und so. Aber das hat man sich ja dann sehr schnell abgewöhnt. Da wirst du dann ein bisschen erwachsener. Gell? Das fängt im Teenageralter schon an. Das ist uncool. Und dann hört man sich das auf. Jesus kennt auch die Gefahr der Enttäuschung, dass wir Gottes Nein auf eine gewisse Bitte nicht verkraften. Gott antwortet ja mal so und mal so. Also er sagt häufig ja, aber manchmal sagt er auch nein. Nein ist übrigens auch eine Antwort. Ich soll ja im September nochmal kommen, als sie mich gefragt haben, kommst du nochmal für so einen Abend? Ich hätte ja Nein sagen können. Habe ich leider schon einen Termin. Da hätte der Siegfried nicht zu den anderen sagen können, der hat mir keine Antwort gegeben. Die Antwort wäre klar gewesen, ich hätte Nein gesagt. Also ich habe gerne Ja gesagt, es passt da alles sehr gut. Aber manche argumentieren ja so und so, sagen, Gott hat mein Gebet nicht erhört, im Sinne von, er hat mir keine Antwort gegeben. Aber Nein ist eine klare Antwort. Das müssen wir auch sehen. Sollten dann schon auch nachdenken, warum sagt Gott wohl in dem Falle Nein? Vielleicht bedeutet es auch ein Warten und so. Also gebt nicht so schnell auf. Dieses alle Zeit beten heißt, bleibt dran. Und nicht mal so ein kurzes Gebet und schon gar nicht nur mal so ein Übergabegebet, wie wir das der Abend da hatten und jetzt habe ich's und jetzt bleibt doch alles beim Alten, sondern es geht weiter. Betet alle Zeit, bleibt am Ball. Jesus weiß auch, wie angefochten unser Glaube sein kann. Das kann ich euch auch, ich kann euch nicht zusagen, es wird jetzt alles, ihr werdet in Zukunft auf Wolke 7 schweben. Christen erleben auch eine Menge Schwierigkeiten. Wir haben dieser Tage davon gehört, dass es sogar einen Trauerfall hier in einer der Gemeinden gab und es wird noch viel Trauer und manche Tränen geben auf dem Weg, den wir mit Jesus unterwegs sind, bis dass wir am Ziel sind und dann alle unsere Tränen abgewischt werden. Bei ihm und von ihm, von Jesus selbst. Jesus selber hat ja in dieser Welt gelebt und er hat selber sehr viel gebetet und hat seine Kraft bezogen aus der Gemeinschaft zu seinem Vater. Und dieser Jesus, der Vorbild ist im Beten, seine Jünger hatten die Sehnsucht und sagten mal zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die haben das beobachtet, welche Kraft von Gebet ausging und wollten das gerne auch. Und dann sagen sie, lehre uns beten. Übrigens, das Vater unser, was daraufhin folgt, beginnt mit unser Vater. Betende Christen beten einsam und gemeinsam. Für sich persönlich, ich mache Mut zu beten, wenn du zu Hause bist. Jesus sagt mal, macht da auch ruhig mal die Tür zu und sprecht zu eurem Vater, der im Verborgenen ist. Und aber gemeinsam auch. Und viele Christen hier in Weitefeld haben das dieser Tage sehr genossen, gemeinsam zu beten. Unsere Gebetsgemeinschaften vorher, auch nach diesen Abenden, am Vormittag hat man sich hier getroffen, waren sehr lebendig und ich habe das von einigen gehört, das müssten wir öfter so machen. Ja, macht es öfter, betet gemeinsam als Gemeinden und so. So, jetzt erzählt also zu diesem Thema Jesus ein Gleichnis, weil das Thema ihm so wichtig ist. Alle die Themen, die wir hier durchgenommen haben, sind Jesus so wichtig, dass er ihnen jeweils eine Geschichte gewidmet hat. Fängt also an, in einer Stadt lebte ein Richter. So, jetzt müssen wir erstmal die Frage stellen, was ist das für ein Kerl? Die Antwort ist recht einfach, es ist ein Mistkerl. Im jüdischen Lexikon, kann ich mir vorstellen, jedenfalls war unter dem Begriff Mistkerl ein Bild von diesem Richter abgedruckt. Es heißt von dem, dass er weder Gott achtete, noch die Menschen achtete. Es war ihm völlig egal, was andere von ihm dachten und so. Er fragt nicht nach Gott. Sein Wort interessiert ihn überhaupt nicht. Als Richter im Judentum hätte er Gottes Gebot erfüllen müssen und hätte helfen müssen. In 5. Mose 27, das ist so das Gesetz im Alten Testament, in Vers 19 steht, ein Fluch über den, der das Recht der Witwe beugt. Aber was Recht ist, was Gottes Gerechtigkeit betrifft, das ist für ihn überhaupt kein Thema. Und er bestimmt selbst alles, was recht ist. Also er fragt nicht nach Gott und zweitens fragt er auch nicht nach Menschen. Er fällt Urteile, wie es ihm gefällt, was den Leuten missfällt. Sehen Sie, wer niemanden über sich hat oder über sich anerkennt, so, und auch neben sich niemanden anerkennt, weil er so stolz ist und weil er vielleicht auch irgendwie so eine führende Position in der Firma oder so hat, oder manche bauen sich in der Familie solche Machtpositionen aus. Wer also weder Gott noch Menschen über sich oder neben sich achtet, der ist kalt wie eine Hundeschnauze. Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was sich alles... So singt er jedenfalls morgens auf dem Weg zur Arbeit vor sich hin. Wie sich seine Entscheidungen auf die Betroffenen im Gerichtssaal auswirken, kümmert ihn herzlos wenig. Menschen sind für ihn keine Persönlichkeiten, sondern Probleme. Das sind keine Leute, sondern Lasten. Das sind keine Nebenkläger, sondern Nervensägen. Und so stellen wir fest, dass dieser Paragraphenreiter unfair ist, dass er korrupt ist und dass er ganz einfach böse ist. Bei dem hat derjenige es am leichtesten, der das schwerste Bestechungsgeld dabei hat. Und es ist ja schlimm, wenn man von so jemandem abhängig ist. Und jetzt reden wir ja über Gebet. Es ist noch viel schlimmer, wenn man das Gefühl hat, dass Gott niemals auf unsere Bitten eingeht. Dass, wenn man in den Himmel ruft, es so scheint, als sei niemand zu Hause. Als wenn ich gegen eine Wand reden würde. Es passiert einfach nichts. Hast du je erlebt, dass deine Gebete unerhört geblieben sind? Unerhört, sagst du dann. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Bin ganz sicher, dass viele diese Enttäuschung sehr gut kennen. Du betest, du ringst auch um eine Sache im Gebet. Und es ist doch ganz anders ausgegangen, als du das mit Gott besprochen hattest, als du es dir gewünscht hattest. Und so bist du frustriert, zurückgeblieben. Da schreit einer seine Not zu Gott mehr oder weniger heftig, mehr oder weniger oft, mehr oder weniger regelmäßig und kriegt einfach keine Antwort. Da fühlst du dich wie so ein Mann auf dem Boot in schäumender See und alles geht drüber und runter. Und der schreit und ruft aus aller Kraft, obwohl kein Mensch zu sehen ist, der ihn hören könnte. Und so wird sich diese Frau hier im Gleichnis vorgekommen sein, anfangs zumindest. Und das ist hart, wenn man so abserviert wird. Die im Stich gelassene aber bleibt hartnäckig. So hart es ist, sie bleibt hartnäckig. So, jetzt haben wir uns von dem Richter ein Bild gemacht. Die andere Beteiligte, von der Jesus erzählt, ist Witwe. Was wir also von ihr sagen können, ist, dass sie als solche auf sich allein gestellt ist. Sie ist arm und sie hat einen Widersacher, von dem redet sie. Woran ihr Mann gestorben ist, das weiß man nicht. Vielleicht hat er sich kaputt gemacht. Viele Menschen, die nicht beten, machen sich kaputt. Die zerbrechen sich den Kopf, die reißen sich ein Bein aus und lassen sich ihre Probleme an die Nieren gehen. Das ist ja nicht gesund, sowas. Seine Frau weiß es besser, lieber Hände falten als Sorgen falten. Gebet nämlich ist das beste Mittel gegen Sorgen. So, ihr Gatte ist also tot und jetzt will ihr vermutlich jemand aus der Verwandtschaft ihren Besitz streitig machen. Es geht also um ihr Recht und naheliegend, wenn also jetzt es um das Erbe ging, dass da vielleicht aus der Familie Stress gemacht wurde. So, jetzt richtet die Frau eine Nachricht an den örtlichen Richter, der ihre einzige Hoffnung ist, Der aber ist im Gericht so richtig beschäftigt. Er müsse richten, lässt er ausrichten, einen sogar hinrichten, müsse seine Robe und seine Akten müsse er herrichten, zwischendurch als Jurist noch an der Uni unterrichten und so. Also kurz gesagt, er hat weder Zeit noch Interesse an dem Fall und somit wird die Klage abgewiesen. Unerhört. Der Frau möchte man ja raten, vergiss es. Sich an den zu wenden, ist gleich Zeit zu verschwenden. Dieser Typ steckt möglicherweise mit deinem Widersacher unter einer Decke. Lass es sein. Und lass es sein, raten uns auch manchmal Leute draußen, die mitkriegen, dass wir gottesfürchtig sind und die wir beten, die selber aber keinen Glauben haben, die buchstabieren dir gerne vor Gott. G-O-T-T, guter Opa, total taub. Hat doch überhaupt keinen Wert zu beten. Und das mag manchmal so aus persönlicher Erfahrung und Enttäuschung heraus rühren, dass einer sagt, ich habe es auch probiert und es ist nichts passiert. Manchmal aber einfach auch, dass man es sich ein bisschen einfach macht und so. Also das ist ja tatsächlich ein bisschen primitiv, was du machst. Also guter Opa, total taub. Das wäre ebenso blasphemisch wie bedrückend, wenn Gott taub wäre, wenn Gott nicht hören würde, wenn Gott nicht allergrößtes Interesse daran hätte, was in dieser Welt, die er ja erschaffen hat, mit uns bewussten Wesen, mit uns Menschen, dass er kein Interesse hätte, wie es uns ergeht. Was also tun? Die Alleinstehende hat keine Bestechungssumme zu bieten. Sie hat auch keinen persönlichen Einfluss. Sie hat nur die Bitte, hilf mir zu meinem Recht. Und irgendwie hat sie auch ein beneidenswert argloses Gemüt, wenn sie beschließt, ich werde ihm einfach keine Ruhe gönnen. Ich bleibe dem einfach auf die Ferse, was immer der tut, was wo immer der sich gerade aufhält, ich bin auch da und ich werde ihn an meinen Fall erinnern. Gesagt, getan, während einer Verhandlung, es geht da um einen ganz anderen Fall, da meldete sich ein Spruch, euer Ehren, was für ein Spruch, fragt er, hilf mir zu meinem Recht. Und diesen einen Spruch, den wiederholt sie also bei jeder Gelegenheit, mit diesem Spruch verfolgt sie den Mann nach Hause und zum Golfplatz und wo auch immer ist, wo er sich auch rumdreht, steht sie direkt vor seinem Gesicht, schaffe mir Recht. Verhilf mir zu meinem Recht. Wie so ein verschwitztes Hemd klebt die an dem, wird also zu einem Stressfaktor für diesen Richter. Und ihr Plan geht auf. Ebenso wie seine Tür, an die sie schon 100-mal geklopft hat. Der Bedrängte reißt diese auf und brüllt, jetzt reicht es mir, du kannst einem ja wahnsinnig machen. Also gut, du hast gewonnen um alles in der Welt, ich werde deinen Fall übernehmen. Er war am Ende, weil die nicht aufgehört hat, immer und immer und bei jeder Gelegenheit, schriftlich, mündlich und durch Boten und so weiter, ständig diesen Richter aufzusuchen und mit ihrem Anliegen zu konfrontieren. Und dann setzt sich am Ende dieser lieblose und rigorose Richter für die Witwe ein, nicht wegen seiner Gutmütigkeit, sondern wegen ihrer außergewöhnlichen Penetranz. Und das ist hier das Thema, Penetranz oder Hartnäckigkeit oder wie wir es genannt haben, wie heißt das Thema heute Abend? Entschlossenheit, so, Entschuldigung, genau. Entschlossenheit, wegen ihrer Entschlossenheit. Das ist wirklich ein großes Beispiel für Entschlossenheit im Gebet. Es gibt Christen, die sagen, es sei überflüssig, zweimal um eine Sache zu bitten. Weil sie meinen, wenn man wirklich beim Beten glaubt, dann bekommt man die Antwort beim ersten Mal. Also wenn man ein zweites Mal betet, dann würde das nur den Unglauben beim ersten Gebet offenbaren. Es reicht, wenn du für eine Sache einmal, Gott ist doch nicht vergesslich, den musst du doch nicht erinnern. Du betest für eine Sache, du vertraust und dann ist es gut. Aber erstens spricht ein großer Teil der Bibel dagegen, wenn Jesus seine Jünger lehrt, eben ausdauernd zu beten und dran zu bleiben und immer wieder und zu flehen. Also die Bibel äußert sich da an manchen Stellen anders. Und zweitens entspricht das auch nicht dem, wie wir es erleben. Also unsere Lotte, wir waren ja heute Vormittag hier dabei und dann gab es ein schönes Mittagessen. Der Eiswagen war da. Es hat sie schon im Programm, die kriegt ja als Zweijährige nicht allzu viel mit, aber als hier vorne das Wort Eis fiel, schaut sie mich an, Eis. Und dann ging es los, ja. Papa, ich will ein Eis. Du überhörst das erstmal, gell? Ich kriege so viel süßes Zeugs und so. Papa, ein Eis. Papa, darf ich ein Eis? So ging das ein paar Mal und irgendwann habe ich gesagt, okay, stell dich mit der Mama an. Also Schlange war so lange. Und dann haben sie da auch gewartet und sie hat ihr Eis gekriegt. Wenn unsere Kinder, Mathilda, genauso einen Wunsch äußern, jetzt haben sie beide für dieses Jahr ihren Geburtstag schon hinter sich, aber wenn so der Tag näher kommt, gell, dann äußern sie manchmal einen Wunsch, du hörst das einmal, aber du hörst dann nie wieder was davon. Und dann fragst du dich so, ist das wirklich so? Aber wenn ein Wunsch wiederholt genannt wird, Papa, denkst du noch dran? Papa, ich wünsche mir, Mathilda wünscht sich einen Hund. Einen echten Hund, die hat der Hunde genug eigentlich zu Hause. Ich sage, du hast doch den Wauzi und wie Säcki heißt einer und so. Nein, einen echten Hund. Naja, wenn sie einen Wunsch wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann merke ich, dass ihr das wirklich ernst seht. Warten wir erstmal noch ab da mit dem Hund. Ich bin da überhaupt nicht von überzeugt. Aber das ist das, was ich meine, wenn wir beten, dann tun wir es immer und immer wieder, um Gott zu zeigen, wie wichtig es uns ist. Das ist schon Teil unserer Beziehung zu Gott. Wissen Sie, viele beten nicht. Wissen Sie warum? Weil sie schon gebetet haben. Sie sagen, das ist genau diese Theologie oder die Logik, die dahinter steckt, wenn sie sagen, einmal beten und glauben, das reicht. Und dann beten sie einfach nicht. Und dass dann die Beziehung zu Gott nicht lebendig ist, das sollte uns nicht wundern. Der Teufel lacht über so eine falsche Logik. Einmal gebetet reicht. Ich glaube, dass wir den Unterschied wiederentdecken müssen zwischen dem, was es heißt zu beten und für etwas Sturm zu beten. Natürlich gibt es Umstände, in denen es ausreicht, einfach für etwas zu beten. Ich halte zum Beispiel viel von kurzen Tischgebeten, weil ich mein Essen am liebsten heiß mag. Aber es gibt auch Situationen, in denen wir nicht aufgeben dürfen, bis das Gott antwortet. Die meisten erleben deshalb keine Gebetserhörungen, weil sie nie hartnäckig und nie entschlossen beten. Dann wundern wir uns darüber, dass wir dann so unsere Zweifel kriegen, ob das mit Gott alles richtig ist und so. Glaubst du an das Reich Gottes, von dem wir hier dieser Tage gesprochen haben? Glaubst du an den Herrn, der regiert und der alles, aber auch wirklich alles unter Kontrolle hat, der mehr Einfluss besitzt als jedes andere Wesen? Glaubst du, dass ihn deine persönlichen Anliegen interessieren, samt sämtlichen weltpolitischen Fragen, die sich jeden Tag neu auftun? Wenn du das glaubst und wenn du darüber hinaus daran glaubst, dass du bei alledem mitreden darfst, wenn du betest, wenn du überzeugt bist, dass von Gott und seinem Reich alles abhängt in dieser Welt, dann würdest du genauso Gott hartnäckig in den Ohren liegen, wie diese Witwe damals dem Richter. Du und ich, wir würden Nächte durchbeten, wenn wir uns klar machen würden, dass Beter, wie mir dieser Tage einer gesagt hat, Wundervollbringer sind. Wir bewegen den Arm Gottes, wenn wir beten. Die allermeisten Christen haben da, besonders so in unserer Welt, wo es uns gut geht, wo wir alles haben, kaum Anlässe zu flehen. Wir haben großen Nachholbedarf auf diesem Gebiet. Im Vergleich zu der Frau im Gleichnis wirkt unser Gebet oft geradezu lustlos. Da falten wir aus Gewohnheit die Hände, wir richten so ein paar Worte an Gott, fragen uns vielleicht so unterbewusst, ob diese paar Worte tatsächlich die Welt verändern können, versuchen uns auf so ein paar Anliegen zu besinnen, haben Mühe, unsere Gedanken zu fokussieren, weil die auch ständig abschweifen. Es ist erschreckend, dass der Weg von dem, du bist der Schöpfer des Universums, bis zu dem Gedanken, ich muss gleich noch den Müll rausbringen, erschreckend kurz ist. Weil Jesus unsere Gebetslaschheit kennt, darum stellt er uns diese Frau vor. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir diese Veranstaltungswoche damit enden. Einfach damit wir nicht wieder aufgeben. Dass diese Flamme, die du von hier mitnimmst, weiter brennt. Manchmal lässt sich Gott natürlich mit der Beantwortung unserer Bitten Zeit. Da ist manchmal die Ampel rot. Aber was machst du, wenn du mit dem Auto vorne... Ich mag keine roten Ampeln. Das ging jetzt hier auf der Fahrt immer relativ gut. Gibt es überhaupt Ampeln irgendwo? Also in Daden habe ich keine und so. Überall sind Kreisverkehre, das ist schön. Aber ich glaube, wenn es im alten Ägypten schon Autos und Ampeln und Staus gegeben hätte, hätte zu den 10 Plagen dazu gehört. Das glaube ich. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn du da ständig ausgebremst wirst und so. Aber manchmal ist es so, dann stehst du vor einer Ampel. Was machst du aber dann vor einer roten Ampel? Denkst du, na, die Zeit kann man irgendwie nutzen, die Karre müsste mal gewaschen werden, steigst aus, holst einen Eimer oder so. Nein, du bleibst doch sitzen und hoffst, es muss doch jeden Moment weitergehen. Und so sollten wir beten. Nicht sagen, die Ampel ist jetzt rot, also gebe ich es auf. Gebt nicht so schnell auf, sondern bleibt sitzen. Seid beharrlich. Also alle Zeit beten heißt dranbleiben. Und Gott wird schon zur richtigen Zeit, der Hebräerbrief sagt das mal so, zur rechten Zeit wird er mit seiner Hilfe kommen. Und er weiß viel besser, wann die richtige Zeit ist. Manchmal sagt Gott warten, ja, aber gib deswegen nicht auf. Gott will nur, das geht ja aus den letzten Sätzen hier im Gleichnis hervor, wenn er eine Weile wartet, sehen, ob wir treu bleiben, ob wir Beter bleiben. Schau dir die Witwe an, will Jesus sagen. Sie hat ja ein ganz anderes Gegenüber als du und sie gibt trotzdem nicht klein bei. Die muss ein Herz aufbrechen, das hart ist wie ein Panzerschrank. Wir dagegen brauchen bei Gott ja nur offene Türen einzurennen. Also ist schon ein großer Unterschied. Dieser Richter ist einfühlsam wie eine Schrottpresse. Und niemand solle meinen, dass Gott so sei wie dieser Typ hier. Die Gleichnisse haben die Eigenschaft, dass sie einen Wahrheitsgehalt lehren wollen, aber dass man nicht jede Einzelheit jetzt anwenden kann. Das Gleichnis will uns nicht etwas sagen über das Wesen Gottes, dass er respektlos sei, herzlos sei, gottlos sei. Wie soll denn Gott gottlos sein, bitte? Von diesem Richter heißt es, dass er gottlos war. Also das können wir nicht übertragen. Denk nicht, Gott würde sich nicht dafür interessieren, wie es dir geht. Hast du je überlegt, oh Gott ist bestimmt viel zu beschäftigt, da will ich ihn mit meinen Lappalien, will ich ihn gar nicht belästigen. Und höchstens, wenn du dann vor irgendwelchen unlösbaren Problemen stehst, dann fängst du an zu beten, bittest vielleicht noch Freunde, es auch zu tun. Vielleicht können wir so einen Krümelsegen aus seiner fest umschlossenen Faust rausquetschen. So denken wir manchmal. Nein, glaube nicht, dass Gott so ist wie dieser Richter. Gott aber, heißt es hier am Ende in Vers 7, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Gott aber, das heißt im Gegensatz dazu Gott. Gott ist nicht so, Gott aber im Gegensatz dazu ist er so, wie es in Vers 7 heißt. Er ist nur darauf aus, zu retten und zu helfen. Und er will es nicht lange hinziehen. Unser liebender Vater im Himmel hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit diesem Eintrag im jüdischen Lexikon. Der Richter ist kalt, ist stur, fies, ist nur mit sich selber beschäftigt. Im Gegensatz dazu ist Gott gerecht. Ja, Gott ist gerecht. Und er ist gütig, er ist gnädig. Das zeigt er in Jesus, seinem Sohn, dass er gnädig ist und dass er uns unsere Schuld nicht anrechnen will und dass er seinen Sohn Jesus für uns geopfert hat, damit, wenn wir an ihn glauben, dass wir nicht verloren gehen. Gott ist gerecht. Ja, er hat gerichtet, über die Sünde gerichtet und deshalb musste Jesus sterben, grausam sterben. Aber seine Gnade kommt zum Ausdruck dadurch, dass die, die an Jesus Christus glauben, die zu ihm umkehren, die dieses erste wesentliche Gebet gesprochen haben, rette mich, Herr Jesus, dann als seine Kinder aufnimmt. So viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Die sind in seiner Nachfolge unterwegs und an deren Wohlergehen ist Gott stark interessiert. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. So lesen wir im Psalm 34. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Wie gut geht es dem, der in der Nähe Gottes lebt? 1. Johannesbrief, Kapitel 4 steht, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Die Bibel redet an vielen Stellen von einem Gott, der seine Kinder gerne großzügig beschenken will. Das entspricht seiner Natur, das ist seine Art. Im sogenannten aaronitischen Segen kommt die Zeile vor, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Es geht ein Leuchten über das Gesicht Gottes, wenn er an uns armen Leute, uns armen Witwe denkt. Er freut sich, wenn er dich sieht. Und er möchte mit dir zu tun haben. Und er freut sich noch mehr, wenn du betest. Siehe, er betet. Wenn du eben wie Paulus dieses Gespräch eröffnest und um Vergebung deiner Sünden bittest, dass alles ausgeräumt wird, dass der Weg frei ist zu einem Gott, der sich machtvoll in deinem Leben zeigen kann. Sehen Sie, die Sache von Gott ist doch entweder etwas ganz Großes oder es ist gar nichts. Es gibt keine Alternative dazwischen. Wir reden hier von Gott. Man kann doch nicht sagen, Gott ist dann, wenn wir uns mal drauf einlassen, irgendwie so ein Teil unseres Lebens. Entweder ist er alles, das ist der Anspruch Gottes, weil er ist der Höchste, oder es ist nichts, es ist alles ein großer Bluff. Und deswegen ist das nachvollziehbar, was wir dieser Tage gesagt haben, weil du laubest, sagt Gott, speich ich dich aus meinem Mund, weil du dich irgendwo dazwischen positionierst. Aber Gott hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Und er hat den Anspruch, von dir beachtet und geehrt zu werden. Ehrst du Gott? Liebst du Gott? Dann rede mit ihm. Dann such seine Gemeinschaft. Die Person, die ich liebe, das ist menschlich gesehen in erster Linie meine Frau und es sind dann auch meine Kinder. Das zieht mich geradezu an. Deswegen bin ich ja jeden Abend nach Hause gefahren. Und die Person, die sie liebt, das ist Gott. Und es sollte sie genauso hinziehen zu ihm, eine Sehnsucht zu ihm zu kommen. Ich habe die Sehnsucht oft, einfach eine Zeit in meinem Alltag zu schaffen. Das war gestern Gesprächsinhalt, als wir hier am Tisch zusammengesessen haben, um stille zu sein, den inneren Drehzahlmesser mal runterzufahren und mich auf ihn und sein Wort, auf die Gemeinschaft mit Gott zu konzentrieren. Und dann da muss man dann schon mal einfach zunächst mal einen Psalm lesen, meinetwegen dieses Gebet von David oder von wem, zu seinem eigenen Gebet machen und Gott erstmal dafür loben, wer er denn eigentlich ist. Und dann machst du dir bewusst, mit wem du eigentlich redest, wenn du betest. Dass es ein Gott ist, der Wunder tut. Dass es ein Gott ist, dem nichts unmöglich ist. Und der so erbarmungsvoll, mitfühlend uns Menschen gegenüber ist. Welch eine Freude und welche Ermutigung ist es, wenn wir uns mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Und dann die Geschichten lesen, wie Menschen ihre Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Das spornt uns selber an. Das ist ja nicht aufgeschrieben worden für die Leute damals. Es ist aufgeschrieben worden für alle Zeiten, für alle Generationen. Das Wort Gottes gilt ewig und für alle Zeiten und auch für dich ganz persönlich. Wird er sie etwa lange warten lassen? Ja und nein, so gestehen wir vielleicht noch halblaut ein. Aber das Zögern Gottes ist Zeit der Gnade. Das ist kein Desinteresse eines gnadenlosen Richters oder so. Es gibt ja nichts, was mehr motiviert, als die Erfahrung gemacht zu haben, dass Gott Gebete erhört. Und wenn du diese Erfahrung ein, zweimal gemacht hast, dann wirst du neu motiviert sein, weiter zu beten und auch für andere Dinge zu reden. Und du wirst die Erfahrung machen, dass Gott freundlich ist, dass er liebevoll ist. Beter haben die Zuversicht, dass ihre Bitten im Himmel Gehör finden. Aber finden sich auf der Erde überhaupt Leute, die ihre Bitten aussprechen? Das ist hier der entscheidende Punkt. Menschen fragen, wo ist ein Gott, der mich hört? Gott fragt, wo sind denn Menschen, die mich bitten? Welche dieser Fragen hat wohl eher Berechtigung? Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Menschen, die Jesus vertrauen, wissen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Ich weiß nicht, ob hier nochmal so eine Zeltwoche stattfinden kann in Weitefeld, weil wir jeden Moment damit rechnen müssen, dass die Weltgeschichte zu einem Abschluss, zu einem vorläufigen Abschluss gebracht wird, wenn Jesus wiederkommt und die Gemeinde entrückt und dann ein ganz neues, tausendjähriges Reich, Friedensreich anbricht. Wenn Jesus wiederkommt und diese Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben, zu Ende ist, dann sind alle Entscheidungen getroffen. Und auf diesen Tag spricht er hier an, wird er dann Glauben finden, wenn er kommt? Wenn Jesus wiederkommt, rechne damit. Also du musst jeden Tag damit rechnen, dass du plötzlich aus dem Leben gerissen wirst und stirbst. Auch das ist eine ähnliche Situation. Dann ist es zu spät. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er dann bei dir Glauben finden? Wie wird es dann aussehen in der Welt? Wie wird es dann aussehen in unseren Gemeinden? Wird er bei dir Glauben finden? Die Bibel sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das ist eine interessante Aussage in Jakobus Kapitel 5. Bist du gerechtfertigt? Das Blut von Jesus rechtfertigt dich. Und wenn du als Gotteskind nun deine Bitten äußerst, also eines gerechten Gebet aussprichst, dann hast du diese Zusage. Viel wird es bewirken. Ja, manchmal verstehen wir Gott nicht. Manchmal kommt es vor, als wenn Gott stur wäre oder so. Manchmal beten wir und es passiert scheinbar nichts. Und dann grübeln wir, was wir vielleicht falsch gemacht haben. Die Wege Gottes werden uns zeitlebens ein Stück weit rätselhaft bleiben. Der Liedermacher Manfred Siebald hat folgendermaßen gesungen. Und wenn Gott schweigt, dann wollen alle Zweifel in uns nisten, die sonst ein Wort von ihm zur Seite schiebt. Und schließlich ist es so, als ob wir wüssten, dass es am Ende Gott wohl gar nicht gibt. Und dann schreibt er weiter, doch wenn Gott schweigt, hat er vielleicht auch nur in unser Leben so oft hineingesprochen, dass er nun erst wartet, dass wir endlich Antwort geben und dass wir endlich seinen Willen tun. Hat Gott in dein Leben hineingesprochen, ohne dass du es vielleicht so wirklich als sein Leben wahrgenommen hast? Hat er vielleicht in dir so eine Sehnsucht nach einer besseren Welt geweckt? Das war unser Thema dieser Wochen, Visionen einer besseren Welt. Bist du unzufrieden mit den Ist-Zuständen, auch bei dir ganz persönlich? Gibt es eine Sehnsucht nach etwas anderem? Dann redet Gott auf diese Weise zu deinem Herzen. Hat er geredet durch ein Wunder? Bist du bewahrt geblieben in einer brenzligen Situation? Hat Gott vielleicht durch einen Verlust bei dir geredet, dass er dir etwas genommen hat und du da erstmal zur Besinnung gekommen bist? Er hat vermutlich oft geredet in vielen Umständen deines Lebens. Nicht zuletzt hat er es getan in Jesus, seinem Sohn. Er hat geredet und am Ende der Zeit, so sagt der Hebräerbrief, redet er in Jesus, seinem Sohn. Und am Kreuz kam die Gnade Gottes am allerdeutlichsten zum Ausdruck. Hier wird die Absicht Gottes offenbar, Menschen retten zu wollen. Hier wurde die Liebe Gottes unmissverständlich dargestellt. Er hat uns geliebt und hat seinen Sohn für uns gegeben. Eine größere Liebe kann man sich nicht vorstellen. Und darum schweigt Gott, weil dem nichts hinzuzufügen ist, weil das das Größte ist. Er schweigt, weil er am Kreuz bereits so deutlich wie nur möglich von seiner Liebe, von seiner Güte, seiner Gnade, von Erlösung gesprochen hat. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie dieser Mann in seinem Boot in schäumendem Meer und die Probleme der Welt kommen dir wie so riesige Wellen vor, die dich unter sich begraben wollen. Und dann rufst du aus aller Kraft und Gott schweigt. Warum? Weil er bereits geredet hat. Das ist, weißt du, wie bei so einem Handel, ja, wenn du was da auf eBay Kleinanzeigen verkaufen willst, gibt es immer noch so ein bisschen Spielraum und so, aber irgendwann wirst du als Verkäufer sagen, das ist mein letztes Wort. So, und entweder kommt das Geschäft zustande oder nicht. Und so sagt Gott im Hebräerbrief, nachdem Gott vielfältig durch Propheten und so zu den Vätern, den Vorfahren geredet hat, hat er am Ende dieser Zeit geredet in seinem Sohn, in Jesus, hat er am deutlichsten, aber auch abschließend geredet. Und entweder kommt über Jesus sein Angebot, Heilsangebot, die Beziehung zu Gott zustande oder nicht. Das ist sein letztes Wort. Er hat am Ende geredet in seinem Sohn. Er ist der Retter. Jesus ist der Retter. Und er verlangt dein hartnäckiges Vertrauen. Es geht hier um Vertrauen. Es geht um Glauben. Du wirst nur alleine durch Glauben errettet werden. Das, was du bringen muss, ist dein Vertrauen und damit eigentlich nichts bringen, weil er hat ja alles getan, er hat es vollbracht. Du brauchst dich nur darauf zu verlassen, nur darauf zu stützen und du brauchst diese Stütze in deinem Leben. Und darum lade ich dich jetzt am letzten Abend noch einmal ein, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, weil wer ihm vertraut, der geht nicht unter. Nicht in dieser Welt, weil du einen Halt hier in dieser Welt hast und schon gar nicht in der Ewigkeit, wenn das Leben vorbei ist, dann darfst du wissen, ich erinnere an gestern Abend, dass du die Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit bei Jesus verbringen wirst. Jetzt, wie Manfred Siebald sagt, bist du an der Reihe. Hat er so oft geredet, dass er nun erst einmal wartet, dass du Antwort gibst. Antwortest du ihm heute Abend? Das ist nochmal eine Gelegenheit zuzugreifen. Jesus reicht dir nochmal seine Hand und sagt, lass dich retten. Komm raus aus diesem Trubel, aus diesen schäumenden Meereswogen. Die Welt im Alten Testament wird mal mit so einem brausenden Meer verglichen. Komm raus und komm, hab Teil an meiner neuen Welt. Alle diese Gleichnisse beziehen sich irgendwie auf das Reich Gottes. Da, wo Gott regiert, Gott soll von jetzt an dein Leben regieren. Und in Christus kann das heute Abend beginnen. Sag ja zu seiner Liebe. Sag ja zu dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Er hat für dich sein Leben gelassen. Und du brauchst es nur dankend annehmen. Und wir wollen jetzt wieder miteinander beten. Ich möchte im ersten Teil nochmal so auf die Predigt antworten sozusagen. Und dann im zweiten Teil möchte ich wieder dieses Gebet sprechen, was wir allabendlich gesprochen haben, so mit gewissen Varianten, dem du dich anschließen kannst. Ich werde immer so eine kleine Pause lassen und du kannst es zu deinem Gebet machen. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich bete um Vergebung, dass ich dich bisher vernachlässigt habe, dass ich deine Nähe nie gesucht habe, dass ich selten bis nie zu dir gesprochen habe. Und das soll sich ändern. Ich bekenne dir meine Nachlässigkeit und ich bekenne dir meine Sünden, alles, was zwischen dir und mir steht. Ich bekenne dir diesen ganzen Dreck, der mein Gewissen belastet. Ich bekenne dir das, was in dem Video vorkam. Da waren mal so kurze Sequenzen, war ja immer nur so ganz kurz da, dass man im Internet sich so eine Schweinerei reinziehen kann. Ich bitte um Vergebung, was meine Unfairness meinen Mitmenschen gegenüber betrifft. Was auch immer dir in den Sinn kommt, was dir unter dem Stichwort Sünde einfällt, das darfst du ihm in der Stille sagen. Vergib mir meine Sünden. Er ist für deine Sünden gestorben und es ist nichts da, was zu groß oder nicht zu bewältigen wäre für Jesus. Und dann kannst du sagen, Herr Jesus, jetzt komm du in mein Leben. Bekehrung bedeutet Sünde raus und Jesus rein. Wir beten, vergib mir meine Sünden und komm du jetzt in mein Leben. Du sollst jetzt der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und dann kannst du das sozusagen singen, aufsagen, niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sag ihm das. Ich will dir von jetzt an nachfolgen. Ich will von dir lernen, ich will dein Jünger sein. Und er wird dein Gebet erhören. Wir wollen aufstehen und wir wollen so miteinander beten.